Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute ist Sonntag, der 2. April 2023. Hallo Armin.
Hallo Gordon. Was haben wir heute vor? Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Und zwar möchten wir euch ein Interview einspielen, das wir mit Martin Jörg geführt haben.
Ja, ein Mann, den wir nicht großartig vorstellen müssen. Und ihr werdet merken, es ist auch eine etwas andere Folge. Wir werden uns kurz halten im Intro und werden zügig die Bühne freimachen für Martin Jörg und seine Frau Benedikta.
Auf alle Kommentare und E-Mails, die ihr uns geschrieben habt, werden wir noch an einer anderen Stelle eingehen, aber dem möchten wir bei dieser Folge nicht zu viel Raum widmen.
Denn heute wollen wir Danke sagen einem Mann, der uns in unserem wissenschaftlichen Denken, Handeln und Arbeiten sehr geprägt hat und ohne den es auch diesen Podcast nicht geben würde.
Richtig, denn tatsächlich sind wir der Meinung, dass trotz eines Generationsunterschiedes wir etwas gemeinsam haben mit Martin Jörg, und zwar eine Vision oder eine Idee. Und zwar geht es darum, die Lehre zu verbreiten. Das hat Martin Jörg in seiner Arbeit sehr viel gemacht, auch dadurch, dass er die Bücher veröffentlicht hat und immer ganz gerne und engagiert Vorträge vorgetragen hat. Immer mit dem Ziel, sein Wissen weiter zu vermitteln, damit alle von seinen Erfahrungen profitieren können. Und das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner, den wir haben. Und unser Medium ist eben, wie du gerade gesagt hast, Gordon, dieser Podcast.
Genau. Und auch wenn wir viel gemeinsam haben, unterscheidet uns auch einiges, denn wir plappern das im Internet nach, was andere erforscht haben. Ja, und dazu gehört auch Martin Jörg. Wir sind sozusagen das Sprachrohr seiner Forschung und auch der von vielen anderen Menschen und bringen das, was wir schon wissen, quasi in die Breite. Wir sind nicht die Forscher, also ich bin's nicht, du bist es schon mehr. Wir sind halt Podcaster.
So ist es, aber eine bewährte Struktur möchten wir noch an dieser Stelle beibehalten.
Kommen wir zu den Spenden, unseren Unterstützern und Unterstützerinnen seit Beginn an eigentlich. Es sind immer wieder einige Namen, die da immer wieder aufpoppen.
Ja, vielleicht müssen wir mal alle einladen auf eine Party und dann mit denen was feiern.
Frage ist, wer die Zeche bezahlt.
Ja, das müssen wir nicht. Also es reicht ja einfach, wenn man sich nett zusammen trifft und irgendwas macht. Vielleicht rufen wir mal auf zu einer Gartenparty bei dir.
Wir lassen uns einladen, das können wir gut. Da haben wir Erfahrung drin. Also starten wir die Spenden ab dem 15.02. Das war der Tag der Veröffentlichung unserer letzten Folge. Und der erste war gleich Arne. Arne, ein lieber Kollege von mir. Kuno, Johannes, Benedikt und mal wieder Heike.
So, und alle Spender, die ab jetzt genannt werden, die haben am Gewinnspiel teilgenommen. Es gab 3 Bücher von Martin Jörg zu gewinnen. Komplikationen in der Kinderanästhesie, die Martin Jörg auch persönlich signieren wird.
Genau.
Und die Spender sind Maximilian, Micha, Beate, Stefan und Maika. Und sie schrieb noch zusätzlich dazu, 2x5 € in die Martin Jörg-Kasse.
Das war süß, ne?
Das war süß, ja, genau. Ja. Weil wir 2x, glaube ich, auch in der letzten Folge Martin Jörg erwähnt haben. Und deshalb, das sind genau die 10 € gewesen, die sie getan hat.
Also müssen wir ihn häufiger erwähnen, damit unsere Hörerinnen
und Maika mehr spendet.
Ja, möglicherweise. In die Martin Jörg-Kasse packen. Weiter geht's mit Markus, Guido, Marc, Maria und Elisabeth.
Jörg, Markus, Sabine, Katharina und Jamina.
Alexis freut sich auf viele weitere Folgen von uns. Mal gucken, ob wir seine Begehrlichkeiten entsprechend auch befriedigen können und werden. Philipp, Patrick, Valentin und Erik.
Annika, Simon, Lisa, Barbara, Julian.
Xaver, Tom, Frauke, Anne, Frank. Ach, sehr lustig. Wirklich. Ja.
Sind zwei Namen gewesen,
die hintereinander stehen.
Ja. Wir danken auch Lea, Regina, Annika, Steffi, Britta, Christine und Lucia.
Osama, Matthias, Lina, Benjamin und Daniel.
Veronika, Anthony, Stefanie, Christoph, Radoslav.
Barbara, Marc, Elisabeth, Georg und Muhammad.
Magnus, Björn, Volker, Agnieszka und Andrea.
Sebastian, Christine, Tim, Stefan und Samuel.
Danke auch an Jana, Nils, Julia, Anton und Kuno Johannes.
Nadine, Jan, Dominik, Arne.
Und hier an dieser Stelle endete das Gewinnspiel. Und außerdem haben uns noch gespendet Benedikt, Martin und Heike.
Vielen lieben Dank euch allen und jetzt machen wir es uns ein bisschen gemütlich, nehmen uns ein Gläschen Wein in die Hand und dann würde ich sagen, verlosen wir jetzt live die 3 Bücher, die Martin Jörg dann handsigniert wird.
Okay, wie machen wir das?
Das kleine Martin Jörg Bingo.
Ich habe die Idee zu einem Würfelspielchen und zwar...
Oha.
Haben wir die Liste der Spender. Das sind jetzt 4 Seiten gewesen, auf denen jeweils 18 Namen stehen. Diese Liste hat Armin einmal und ich einmal und die haben wir von unseren Kindern markieren lassen. Also wir haben wahllos Namen dort markieren lassen von unseren Kindern und wir erwürfeln jetzt eine Position auf Seite 1, 2, 3 oder 4 und wenn diese Position zufällig von beiden gleichzeitig markiert wurde, dann haben wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin.
Okay, und wie kommst du auf dieses System?
Das ist der Algorithmus, mit dem die Schufa die Bonität ermittelt.
Ja, okay. Das kam mir irgendwie so auch bekannt vor. Ich dachte, das wäre das System, mit dem meine Randomisierung stattgefunden hat für die Studie.
Vielleicht geht es auf die gleiche Quelle zurück.
Ja.
Genau. Und mit diesem Verfahren werden jetzt drei Menschen sehr, sehr glücklich werden.
Okay.
Also, wir werden als allererstes die Seite erwürfeln, auf der der Name stehen soll. Und los geht's. Okay, eine 2. Das also ist schon mal
Blatt 2.
Blatt 2. Mhm. Nähern wir uns dem Namen von oben oder von unten?
Von oben.
Okay, mit einem oder mit zwei Würfeln?
Mit einem.
Okay, und los. 5.
5, okay.
Blatt 2. 1, 2, 3, 4, 5. Simon. Simon ist bei mir markiert, bei dir?
Wir sind nicht markiert, ne?
Simon, tut mir leid, du gewinnst nicht. Weiter geht's. 4. Von oben oder von unten?
Von unten.
Von unten. Ein oder zwei Würfel?
Zwei Würfel diesmal.
Ah, okay. Ich habe nur eigentlich nur zweimal würfeln.
Ja.
Dann habe ich einmal 4 und einmal 5 sind 9. Das heißt, der 9. Name von unten auf Blatt 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jana. Jana ist bei mir markiert.
Bei mir auch.
Bei dir auch. Jana, wir haben eine Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Jana, wir werden dich anschreiben, was auf deinem Buch stehen soll.
Also dieses System ist ja so kompliziert, dass es wiederum sehr random ist, muss ich ehrlich sagen.
Nee, das ist ja Ziel der ganzen Geschichte.
Ja, ist gut. Ne? Das ist also ich kann es nicht reproduzieren. Ich glaube, wenn wir das nicht aufnehmen würden, würde ich es auch nicht nochmal wieder produzieren können.
Du musst doch nicht. Wir machen das jetzt
ja, ist gut.
Nicht nochmal. Okay, weiter geht's. Zweiter Gewinner. Blatt Nummer 1 ist gewürfelt. Von oben oder von unten?
Von unten.
Von unten. Ein oder zwei Würfel?
Ein Würfel diesmal
okay,
wieder.
Okay, ein Würfel. 5. Blatt Nummer 1. 5 von unten. 1, 2, 3, 4, 5.
Und?
Und es ist Katharina. Katharina ist bei mir markiert.
Bei mir auch, ja.
Oh, glücklich mit der Welt. Herzlichen Glückwunsch.
Also langsam verstehe ich das aber, glaube ich.
Ja, es ist lustig, oder?
Ja, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum wir das markiert haben.
Ja, jetzt verstehst du das.
Jetzt verstehe ich das, ja. Du hast gesagt, ich soll meine Kinder 7 Sachen markieren lassen. Habe ich gemacht, ganz artig. Ich bin ja kooperativ. Aber jetzt ergibt es Sinn, okay. Das heißt, wenn die jetzt nicht markiert gewesen wäre, hätten wir nochmal neu würfeln müssen, ja?
Ja, genau.
Okay, ja super, haben wir jetzt schon zwei Gewinnerinnen?
Zwei Gewinnerinnen. Mhm. Seite 1, okay, von oben oder von unten?
Von unten.
Von unten, ein oder zwei Würfel?
Zwei Würfel.
Okay. 2 und 6, 8 von unten, Seite 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jörg. Jörg.
Nächstes Mal bei mir nicht markiert.
Bei mir auch nicht. Aber Jörg ist ein niedergelassener Kinderarzt, der uns dieses nette Feedback geschrieben hatte. Also, lieber Jörg, tut uns leid, wir hätten dir gerne ein Buch zugeschickt. Okay, jetzt brauchen wir aber langsam nochmal einen Gewinner. Ne?
Darf ich auch mal würfeln?
Ja, natürlich.
Okay, also jetzt würfel ich erstmal die Seite, ja?
Jawohl.
Mhm. Okay, 6, das geht natürlich nicht. Müssen wir nochmal würfeln. Oppla,
das ist nicht ganz ausgereicht.
Ah, okay, 3.
Von oben.
Von oben.
Okay. Zwei Würfel.
Zwei Würfel, okay. Dann 6 und 5. Super, also 11.
11, okay. Also Seite 3, muss ich mal suchen. Von oben 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist bei mir markiert.
Bei mir auch.
Radoslav. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Wir haben den dritten und letzten Gewinner. Alle Bücher sind weg. Ab jetzt bitte nicht mehr anrufen. Aber weiterspenden dürft natürlich gerne.
Super. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Das ist wirklich eine tolle Geste von euch, dass ihr uns unterstützt. Und wir freuen uns auch, dass wir was zurückgeben können in Form von diesen drei schönen Büchern. Und wir werden der Martin Jörg bitten, euch die zu signieren.
Wir sitzen jetzt gerade in einem Konferenzraum in der Kölner Innenstadt. Uns gegenüber sitzen Benedikta und Martin Jöhr. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass es da mal einen Vorfall gab vor einigen Jahren. Und deshalb habe ich als allererstes die Frage an euch. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich mich auf dem Rückweg von dem Get-Together zum Hotel an der Fellbacher Stadthalle zu euch gesetzt habe und mit leicht angetrunkenem Kopf angefangen habe, Martin voll zu quatschen. Weil mir ist dieses Ereignis in sehr unangenehmer Erinnerung geblieben, weil ich mir das so unangenehm war und Benedikta dich schon so ein bisschen zur Seite und das Gespräch auf sich gezogen hat.
Keine unangenehmen Erinnerungen an Fellbach und Stuttgart.
Gott sei Dank, Gordon.
Gott sei Dank.
Nee, nur angenehm.
Kann mich nicht mal erinnern.
Na, bei mir ist es in Erinnerung geblieben und ich mache mir da einen Kopf und für euch ist es einfach durchgerieselt.
Und dann muss man natürlich etwas anderes. Man hat die Leute eben gern, weil sie so sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist, ja.
Vielen Dank.
Liebenswürdige Leute sind halt so, wie sie sind.
Denn die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass ihr jetzt hier mit uns freiwillig an einem Tisch sitzt?
Ja, wir haben ja eben Armin und Gordon angeschaut auf dem Tablet.
Und dann wurden wir einfach gefragt, ob wir kommen, und wir sind sehr gerne gekommen, das ist keine Frage.
Und das Witzige ist auch, Martins Vater war im selben Alter als Zeuge des Jahrhunderts, ist er auch befragt worden. Und das hat uns damals sehr Eindruck gemacht, dass er mit 70 schon Zeuge des Jahrhunderts gewesen sein soll.
Naja, die Menschen sind ja nicht so alt geworden zu der Zeit, ne? Man muss dann mal nehmen, was man kriegen kann mit 70. Heutzutage, Gott sei Dank, werden wir alle älter.
Ja, nur, da hat es auch schon Ältere gegeben, aber ich denke, eine gewisse Nähe zum Leben muss eben auch noch vorhanden sein. Ja, ich meine, wenn das große Vergessen kommt, nützt dann alles nichts mehr.
Aber das passt gut, du bist Zeuge eines ganzen kinderanästhesiologisch gefüllten Lebens und du hast noch die Nähe dazu. Also von daher sind die Parallelen doch vorhanden. Aber jetzt seid ihr hier beide hier und gebt euch so die Worte zu. Wie lange gibt es euch denn jetzt eigentlich schon als Doppelpack?
Ewig.
Ja, schon eine lange Zeit. Also wir kennen uns, also wir wissen, wer der andere ist, seit wir 12 sind.
Wir hatten schon zusammen Religionsunterricht an der Mittelschule.
Wir gingen mit 12, 1964 ins Gymnasium, in Parallelklassen, also nicht in die gleiche Klasse. Und zum ersten Mal wahrgenommen haben wir uns eigentlich 1964 an der Landesausstellung an der Expo. Da hat man die ganze Schule mit einem Extrazug nach Lausanne gefahren und wir wurden dann so klassenweise so diese Landesausstellung geführt und dann gab es eine Mittagspause und da ja, sind die beiden Scheuen sind irgendwie übrig geblieben und die anderen sind davon gestürmt. Und wir haben uns dann gefunden am Genfersee, haben da unser Sandwich gegessen und versucht mit den Händen so kleine Fischchen, versucht die zu fangen. Und das war so das erste Mal. Und dann zwei Jahre später kam Benedikta in meine Klasse, weil wir haben beide Altgriechisch anstelle von Englisch gelernt fürs Abitur. Etwas, was man heute immer noch etwas bedauert aus dieser Sicht. Und
fehlendes Englisch.
Ja, dann 6 Stunden pro Woche im gleichen Klassenzimmer, also immer im gleichen Klassenzimmer. Wobei sie war für mich ein ganz, ganz gewöhnliches Mädchen. Also völlig nichts zu dieser Zeit. Und dann mit 18, da habe ich ein sehr persönliches Geschenk bekommen von ihr, das du vielleicht am besten beschreiben kannst, aber es hat nichts bedeutet. Es war für mich völlig belanglos.
Er konnte es nicht lesen.
Ich konnte es nicht. Es war absolut belanglos.
Seine Mutter hat es ihm erklärt.
Aber ich habe es trotzdem nicht verstanden.
Benedikta, was war das? Es ist ja neugierig.
Es war ein Münzhalter, also Münz kann man ja nicht sagen auf Hochdeutsch, hein? Münzenhalter um die Park, also die 20er fürs Parkieren am Rückspiegel aufzuhängen in Form einer Katze. Und die Katze hat einen Schnauz mit ein paar von meinen Haaren drin.
Und dann 3 Monate später, anfangs Juli, gab es eine 3-tägige Schulreise ins Tessin, also zuerst eine Wanderung, dann haben wir 2 Nächte in der luxuriösen Villa eines Klassenkollegen verbracht und ja, wir waren irgendwie die beiden Einzigen, die noch halbwegs funktionierten. Also wir haben da etwas gekocht und am anderen Morgen waren wir die Einzigen,
die aufgestanden sind.
Ja, wir haben keinen Alkohol getrunken und dann gab es einen Spaziergang, so steil bergan, ohne Weg. Und ja, das war es dann. Und, Und dann, also kurze Delle in der Beziehung, aber so Ende 1970, Anfang 1971, das letzte Jahr vor dem Abitur, das war schon sehr, sehr schön.
Also
man hat ein Ziel vor Augen, das man erreichen kann. Wir haben gemeinsam gelernt, viel Spaziergänge gemacht, auf den Jägerhochsitzen haben wir da Latein gelernt.
Latein oder was auch immer.
Das war schon eine gute Zeit.
Das klingt sehr romantisch, muss ich ehrlich gestehen.
Absolut. Also da stinken wir ab.
Koedukation zu ihrer schönen Zeit.
Ja, ich glaube, man merkt sich ja auch Inhalte besser, wenn man sie mit Emotionen lernt. Ne?
Das ist definitiv so. Was bleibt, sind die Emotionen. Auch bei Vorträgen.
Aber dann seid ihr wirklich eine Jugendliebe, die bis heute Bestand hat.
Ja, kann man so sagen. Ja.
War schön.
Wir haben da, also ich habe dann begonnen mit dem Medizinstudium und wir haben uns 1973 haben wir uns verlobt. Also das hat man damals ja noch gemacht. Oder?
Das Projekt
genehmigen lassen, auch von den Eltern von Benedikta.
Bist du zu ihren Eltern gegangen und hast um Erlaubnis gebeten?
Ich habe mindestens den Vater gefragt, ob er das auch gut findet. Und das war aber so open-ended, ohne klares Datum. Und
war ja klar, dass wir beide studieren.
Ja. Irgendwie.
Hast du da auch schon studiert, Benedikta, zu der Zeit?
Oder schon. Ich habe nur einfach nicht Medizin studiert. Ich habe mit Psychologie begonnen, wollte absolut keine Pädagogik dazu packen. Das wäre eigentlich das Übliche gewesen. Habe Zoologie genommen und Psychopathologie. Und das war ein kleiner Fehler.
Aber von der Zoologie zehren wir immer noch. Also das hat von unseren Spaziergängen.
Genau. Linksgedrehte Schneckenhäuser oder so, solche Sachen kann man suchen.
Ich erkenne ein Schneckenhaus, wenn ich sehe.
Ja, du bist ja auch Stadtmensch.
Da hört's auf. Und dann habt ihr ein Jahr später geheiratet, noch im Studium. War das üblich zu der Zeit?
Nein,
war eigentlich sehr unüblich, aber es hat stattgefunden. Wegen einer Wohnung.
Das ist ja im weitesten Sinne auch ein Bekenntnis, dass man eben zusammenleben möchte.
Ja, und ich glaube, man muss auch einen historischen Exkurs machen. Oder gesellschaftlich-politischen Exkurs. Ich meine, es war damals für deine Eltern, sicher für meine Mutter, für sehr viele Leute war es undenkbar, dass man unverheiratet zusammenlebt. Und ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch etwas recherchiert. Also das Konkubinat wurde in Bayern 1970 verboten, in der Weltstadt Zürich 1972.
Aufgehoben.
Konkubinatsverbot wurde aufgehoben. Und im letzten Kanton Wallis 1995. Ich meine, das Leben hat anders stattgefunden, aber es war mindestens was noch hinterlegt in der Bevölkerung. Also es war eigentlich klar, dass wenn man zusammenleben will, dass man dann heiraten muss eigentlich, also öffentlich zusammenleben will. Und mein Benedikt hat ein kleines Zimmer gehabt. Ich habe eine noch kleinere Mannseite gehabt, 2,40 Meter auf 2,60 Meter.
In Bern
mit einem ganz kleinen Fensterbrett zum Arbeiten drauf. Und ich wollte mich da schon verändern, aber ich wollte vor allem, als ich im Militärdienst war, wollte ich einen Zusatztag Urlaub. Und habe einen Urlaub beantragt, Grundwohnungssuche. Das geht ja das Wochenende, einen Tag länger. Und am Sonntagabend waren wir bei meinen Eltern und da war auch mein Großvater. Und der Großvater hat gefragt, du Martin, man musst wieder reinrücken. Und dann habe ich gesagt, ja, Montagabend. Was, Montagabend? Aber weshalb denn? Ja, ich habe Urlaub. Ja, weshalb denn Urlaub? Ja, Wohnungssuche. Was? Wohnungssuche? Du suchst deine Wohnung. Jetzt hat mir gerade mein Freund Meierhans erzählt, er hätte eine Wohnung in Bern und die sei so schwierig zu vermieten. Also stimmt natürlich nicht. Also er hat ein Inserätchen gemacht, hat 86 Bewerbungen bekommen, konnte sich aber nicht entscheiden. Während diesen Bewerbungen sah man ja nicht an, ob die verheiratet, katholisch und was sonst noch alles die Anforderungen waren. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Bern gefahren, haben uns die Wohnung angeschaut. Zuerst geschaut, wo sie liegt. Sie lag einen Steinwurf entfernt vom Inselspitalareal, also da, wo mein Studium stattfand. Es war im zweiten Stock, es war wunderschön, mit Blick über die Dächer von Bern, mit Blick in die Berge. Schon sehr einfach, also mit Holzofen und einem Kohleofen in der Wohnung. Keine Dusche, kein Bad.
Ein Kaltwasserhahn.
Aber WC immerhin schon im Haus und nicht im Flur, also in der Wohnung. Ja. Und so haben wir es dann, das Projekt, gesagt, das kommt kostengünstiger. So haben wir es vertreten, wenn wir zusammenziehen. Und dann haben wir am 30. März geheiratet, 1974.
Okay, also damals hatte man gute Karten, eine Wohnung zu bekommen, wenn man verheiratet war. Katholisch auch?
Ja, das kommt auf den Mieter an.
Ja, okay.
In Bern eigentlich nicht.
In Bern ist es eben schwierig, katholische Mieter zu finden. Als der protestantische Stadt. Ja.
Aber dieser Freund von Opa war eben ein katholischer St. Galler.
In Berlin kann man solche Wohnungen heutzutage noch so mieten, wie du sie gerade beschrieben hast. Nur man schafft es nicht innerhalb von einem Tag. Ich glaube, man muss sich eine Auszeit von einem Jahr oder so nehmen, um irgendwie unterzukommen. Das ist gerade katastrophal. Ja. Und den Vermietern ist es, glaube ich, auch egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Da geht es nur um die Bonität.
Ja, ich glaube, die Welt hat sich einfach verändert. Und mein Großvater hat sicher auch garantiert dafür, dass da die Miete regelmäßig bezahlt wird. Und die war ja auch nicht hoch, die war sehr, sehr tief.
Also schon 136 Franken ungerad.
Das war eure erste gemeinsame
Wohnung? Das war unsere erste gemeinsame Wohnung, ja.
Und dann seid ihr wissenschaftlich, also ihr habt eure Studien abgeschlossen und seid dann aber wissenschaftlich getrennte Wege gegangen.
Ja, ich bin doch gar nicht wissenschaftlich vorangeschritten.
Welchen Weg hast du eingeschritten?
Also, unser Plan war ja, eine Hausarztpraxis zu führen.
Praxisjör.
Ja, so hätte sie dann geheißen.
Hätte wahrscheinlich so geheißen und hätte nach Martin in einem Bergdorf sein müssen, damit er am Nachmittag wandern oder Skifahren gehen kann.
So klar habe ich das nicht gesehen. Ich hätte sicher auch viel gearbeitet.
Es war gerade ein enormer Hausärztemangel damals. Mhm. Seine Freunde wollten alle Hausärzte werden, aber das ist keiner. Es ist effektiv dann keiner von diesen Vieren.
Warum es so einen Hausärztemangel gab, würde attraktiv gewesen sein. Ne?
Kann sein. Also im Moment haben wir es ja wieder.
Also es hätte sicher nicht meinen Begabungen entsprochen. Das ist sicher so. Ich meine, wir hätten auch das gekonnt mit viel Einsatz, das wäre sicher gegangen. Aber ich hätte sicher gelitten mit Finanzen und Administration und Behörden und ein eigenes Unternehmen führen. Das wäre sicher nicht hätte nicht meine primären Begabungen entsprochen.
Welche sind denn deine primären Begabungen?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Vielleicht soll ich mal Benedikt da fragen.
Also ich kann. Ich bin relativ. Ich kann gut lernen. Ich versuche Dinge zu verstehen. Ich versuche sie zu strukturieren. Versuche sie zu vereinfachen.
Aber ich kann es nicht.
Gebe sie gerne weiter. Ich wollte immer alles wissen. Wollte den Dingen auf den Grund gehen. Also als ich mit dem Studium begonnen habe, war ich noch überzeugt, man könne alles wissen und lernen in Medizin, wenn man nur fleißig genug sei. Ich war auch sicher auch fleißig. Ich habe schon viel gelernt.
Jeden Abend hat er alles aufgearbeitet im Studium.
Versuchte den Dingen auf den Grund zu gehen.
Jeden Abend.
Eine Generation von Medizinstudenten bekommt gerade ein schlechtes Gewissen.
Ich wollte auch gerade fragen, gab es nur Abende, in denen du ihnen die Bücher weggerissen hast und gesagt hast, so Martin, jetzt gehen wir spazieren, weg mit den Büchern?
Nein, ich bin einfach verzweifelt dabei. Komm jetzt endlich ins Bett, ich wollte ja mal schlafen gehen. Ich habe das nicht geschafft. Also ich meine, ich habe ja, eben weil die Freunde da alle so Hausarztpraxis wollten, deshalb habe ich ja dann gewechselt auf Medizin. Obwohl ich es mir ja eigentlich nicht so zugetraut habe, da die ganzen mathematischen und die Physik zu verstehen, die Fähigkeiten. Ich fand nicht, dass das war nicht meine Begabung, ich war mehr sprachlich.
Und gab es da denn jetzt im weiteren Verlauf bei dir denn den Wunsch, ähnlich zu arbeiten wie Martin, in einem ähnlichen Bereich mit Kindern?
Mit Kindern hätte ich schon gern gearbeitet, aber das wäre wahrscheinlich eher Erzieherin, also nicht quälen, sondern spielen.
Es ist ja genau die
betreuen,
Kunst, nicht zu quälen, sondern eher zu betreuen.
Ja, natürlich. Gut, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe dummerweise eine Aggressionshemmung. Eine ziemlich starke Aggressionshemmung. Also ich habe ja am Kleinspital schon Chirurgie und Innere und Gynäkologie gemacht, Geburtshilfe. Aber operieren, also eine Wunde zu nähen, sofort ein etwas, was kaputt ist, flicken, ja. Aber intakte Haut aufschneiden, Knochen richten, das hätte ich auch eingesehen, aber ich habe immer so Angst gehabt, dass ich noch mehr kaputt mache. Also wenn es dann so knackt, wenn man das richtet, das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Insofern medizinisch nicht überzeugend. Ich bin auch nie mit meiner Rolle als Ärztin total verwachsen. Ich habe mir immer über die Schulter geschaut und gedacht, das macht sie jetzt auch wieder.
Interessant, oder?
Ja, total.
Ich wusste immer, also wenn man Diagnosen wissen musste, ich wusste, es sind 6, da wusste ich 5. Wenn es 3 waren, wusste ich 2. Also eine hat immer gefehlt. Und ich habe auch im Kleinspital gesehen, wir haben ja am selben Kleinspital gearbeitet, wie effizient Martin da vorangekommen ist. Das war natürlich auch noch ein... Wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es mir wahrscheinlich auch leichter gefallen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie er vorankommt, wie er auch einen Unfall mit 7 Personen, wie er die da richtig managt.
Also bist du an Martin gewachsen oder... Fandest du dich auch ein bisschen in seinen Schatten gestellt, auch durch seine Begabung, sein Engagement?
Also ich habe einfach lieber zu Hause eine Kerze angezündet und gehofft, dass er für den Patienten schaut. Ist es dann der Schatten? Kann schon sein, aber ich habe mich nicht gestellt gefühlt. Also ich habe mich vielleicht selber gerne zurückgenommen, weil ich ja gesehen habe, denen geht es besser, wenn Martin dran ist. Etwa so.
Ich meine, du hättest wahrscheinlich Sprachen, Literatur, das ist deine Welt. Und
das ist ja auch vorhin so angeklungen, ne? Dass das nicht dein primäres Berufsziel gewesen wäre. Du musstest dich da in einer Welt beweisen, die eigentlich gar nicht so sehr deine war.
Also man kann es auch wieder nicht ganz so sagen, mit 13 wollte ich nämlich Missionsärztin werden in Afrika.
Möglicherweise wusste man da nicht, was das bedeutet.
Ja, genau. Eben mehr das Hegende und Pflegende und weniger das...
7 Menschen aus dem Auto ziehen.
Ein Medizinstudium ist natürlich ein tolles Studium.
Also spannend war es ja schon. Es ist
spannend. Meine,
hat mir auch eine Welt aufgetan.
Man versucht ja das Leben zu verstehen und es ist schon ein sehr, sehr spannendes Studium.
Ja, Student des Lebens, ne?
Wobei, ob es wirklich ein Studium ist, es ist eigentlich letztlich eine Berufslehre.
Sagt er immer.
Ja, man lernt ein Handwerk.
Das ist ähnlich wie beim Führerschein. Ja? Man erlangt die Berechtigung, ein Fahrzeug zu führen, aber Autofahren lernst du erst an dem Tag, an dem du Führerschein hast und losfährst. Ne? Die Parallelen, dass man die praktische Medizin, die Anwendung tatsächlich erst dann wirklich lernt, wenn man losgelassen wird. Aber Um jetzt mal einen anderen Blickwinkel zu wählen, aus dem Studium heraus und aus dem Berufswunsch allgemeinen Arzt ist jetzt einer der bekanntesten Kinderanästhesisten unserer Zeit geworden. Was ist da passiert? Welchen Weg hast du genommen, dass das jetzt am Ende rausgekommen ist?
Einen Podcast hast du ja nicht gemacht, damals.
Was denn? Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Zufälle. Man wird durchs Leben gespült. Man soll wahrscheinlich auch schauen, dass man einer guten Strömung folgt. Und es gibt viele Dinge, die ereignen sich einfach. Ich meine, ich war ja zu Beginn war ich nicht so sicher, ob ich Medizin studieren wollte. Es war Physik, Mathematik und dann Lehrer und dann war es dann schlussendlich doch die Medizin. Habe ich die Medizin gewählt und dann war es der Wunsch, eine Allgemeinpraxis zu machen. Und ich fühlte mich ja sehr unsicher und habe deshalb im Wahlstudienjahr habe ich 4 Monate Anästhesie mir da eingebucht. Und da hatte ich einen genialen Lehrer, Felix Hess, der hat mich da betreut, war Oberarzt in dieser Thorax Viszeralchirurgischen Abteilung, das waren fünf Säle, die haben mich da betreut. Ich bin sehr gut eingeführt worden am Inselspital Bern, das kann man vielleicht mal erzählen. In den ersten zwei Wochen da wurde man einer Pflegekraft zugeteilt. Man hat gelernt, wie man Geräte desinfiziert, wie man Medikamente aufzieht, wie man einen Blutbeutel ansticht und alles, was man so eigentlich können sollte als Pflegekraft. Dann nach zwei Wochen arbeitete man in einem sogenannten Ärzteteam. Da war der Anfänger, also ich, musste eigentlich die Pflegekraft spielen. Das heißt, man war 20 Minuten vorher im Saal, hat einen Patienten in Empfang genommen, hat den Zugang gelegt, hat alles vorbereitet. Dann kam dann der Anästhesiearzt, der Richtige rein, und dann hat man mit dem zusammen eingeleitet, und in den nächsten Wochen hat man dann sukzessive immer wieder gewisse Dinge übernommen. Das heißt, man hat dann das Intubieren gelernt. Ich habe dann auch schon die erste Spinale gemacht. Und nach zwei Monaten gab es eine Fahrprüfung. Und da kam der Ordinarius und der hat zwei, drei Fragen gestellt, ganz simple, so Kontraindikationen von Succinylcholin und irgendeine Dosierung von Thiopental. Und dann musste man einen Gerätetest mit verbundenen Augen in der Lage sein, die Schläuche richtig anzustecken. Also Dinge, ja, die unseren Leuten oder uns vielleicht heute fehlen. Wir sollten immer noch in der Lage sein, mit verbundenen Augen die Gerätetasten zu finden am Gerät. Also es wurde da echt abgefragt. Und dann, wenn man diese Fahrprüfung bestanden hatte, da war man dann mit einer Anästhesiepflege zusammen, hatte man einen Saal, und Felix Hess, mein Lehrer damals, Oberarzt, der war einerseits sehr hart, also am ersten Tag, wo ich da allein unterwegs war, hat er die Schiebetüre aufgemacht und hat, ich muss wahrscheinlich auf Schweizerdeutsch sagen, Sir, wenn der es euch macht, verschwindet er von der Bildfläche. War ziemlich robust, aber er hat mich schon, haben mir viele, viele Dinge beigebracht. Also jede Einleitung, jede Anästhesie war ein Lehrstück. Man hat immer irgendetwas geschaut, versucht, man hat auf etwas speziell geachtet. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, und es hat mir dann sehr gut gefallen. Ich habe dann gefragt, ob ich länger bleiben dürfte. Es wurden dann 8 Monate. Ich wurde damals angestellt als Assistenzarzt-Stellvertreter am Inselspital, der wahrscheinlich bekanntesten Klinik in der Schweiz. Ich hatte das Staatsexamen noch nicht. Ich hatte Lohn, ich habe Dienst gemacht, ich habe Dienst in der Frauenklinik gemacht, 1,5 Kilometer allein, nachts Zwillingssektion, 1,5 Kilometer außerhalb, Polytrauma entgegengenommen, Femurfraktur geflickt, dann in den 10. Stock, also Dachal umtubiert für die intermaxilläre Fixierung. Also man hat einem damals schon sehr, sehr viel zugetraut. Das war eine völlig andere Situation, als wir es heute erleben. Die Dinge waren sehr standardisiert, sie waren ja nicht einfach, aber es war klar vorgegeben, was man tun sollte. Und ich war fleißig, habe mir Mühe gegeben, habe so zwangsneurotische Kontrollzwänge gehabt, die eben wahrscheinlich gut sind in der Anästhesie. Und dann gab es so zwei, drei Episoden, die vielleicht auch den Weg etwas gebahnt haben. Eine davon ist die Thoraxchirurgie. Also man hat damals ja noch, das war 1977, viele epikardiale Schrittmacher eingelegt. Also die Endovenösen waren erst gerade so am Erscheinen in der Medizinwelt. Also kleine Linkstorakotomie, dann Perikard eröffnen und dann die Elektrode am Ventrikel befestigt, dann wird das wieder verschlossen. Und da hat der Thoraxchirurg beim Einlegen der Thoraxdrainage mit der Keulenzange den Ventrikel perforiert. Und das war nachmittags um 3. Ich war allein im Saal.
War es ein Freitag?
Weiß nicht, was es für ein Wochentag war.
Zur Geschichte passt Freitag.
Ich weiß nicht, was es für ein Wochentag war. Er hat das kommuniziert, es hat schon kräftig geblutet initial. Ich habe zweiten Zugang gelegt, Blut bestellt, um Hilfe angefordert, eine Gelatine angehängt, mit der Martinspumpe da reingedreht. Und mein Dr. Schüpper hat er geheißen, der war gelassen, hat da einen Finger drauf getan und hat gesagt, ja, Herr Jörg, da muss ich ein Nätli machen. Da gab es eine Matratzennaht mit Filz, und als eigentlich dann die Hilfe da war, war eigentlich schon alles geregelt. Ich habe vielleicht das Privileg gehabt im Beruf, dass wenn es echt stressig werde, dass ich ruhig bleibe. Ich werde eher langsam, werde nicht hektisch.
Ist es ein Teil deines strukturellen Wesens, dass du Szenarien, die möglicherweise passieren können, vorher durchspielst mental, so ein mentales Training machst, Mental Simulation, dass du sagst, so was passiert, wenn es jetzt zu einer Blutung kommt und dann schon einen Plan hast, wenn es dann tatsächlich
ist? Man muss natürlich immer sich so vorbereiten, dass wenn ein Problem auftritt, dass man schon irgendeine Lösung parat hat. Aber ich mache das nicht so echt bewusst.
Das läuft einfach
ich sage, bei dir, so ich nicht recht bewusst, dass man soll sich auch entsprechend, vor allem im Kinderbereich, wo man ja keinen Zugang mehr hat zum kleinen Säugling oder zum Neugeborenen, da muss einfach alles vorbereitet sein.
Ich würde mal kurz was nachfragen, und zwar hast du ja von dieser Anfangszeit berichtet gerade. Waren das schon gleich Kinder, die du betreut hast, oder auch Erwachsene?
Also ich habe meine ersten Kinder, das waren ganz wenige Kinder. Das war ein Kind im Pneumoenzephalogramm, damals gab es ja noch, habe noch PEGs gemacht und auch Karotisangiogramme, um das Hirn abzuklären. Das waren Kinder in der Augenklinik. Das waren schon meine ersten Kinder nach Narkose 1977. Und dann war es eigentlich klar, dass meine Anästhesie war ein faszinierendes Fach. Und ich habe aber 5,5 Jahre schon mein ganzes Curriculum habe ich mir zusammengestellt für allgemeine Medizin und bin dann dem Curriculum gefolgt. Es gab da auch ein Jahr Pädiatrie drin. Ich habe 1976 für 81 eine Pädiatriestelle mir buchen können. Es gab ja damals keine Stellen. Es gab hunderte von Bewerbungen für eine gute Stelle. Völlig andere Welt als heute. Es gab auch eine Ärzteplätora, glaubte man. Doch, mein Benedikt da, jetzt kannst du vielleicht erzählen.
Einer meiner Kollegen, ich weiß leider nicht mehr wer, mit dem Finger auf mich gezeigt und hat gesagt, du nimmst mal einem Familienvater die Stelle weg. Oh, das war noch so. Also, und ich werde nicht Forscher, wenn ich solche Sachen höre, leider. Es gibt ja viele Frauen, die dann sagen, dann erst recht.
Ja, es war
ich bin nicht so gebaut, also ich bin rasch abgeschreckt eigentlich. Also wenn man mich nicht haben will, dann muss ich nicht dahin.
Da merkt man, was da auch für ein Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat seit dieser Zeit.
Ja, ja.
Es ist schon sehr anders geworden. Und ich habe Stellen gehabt und gab die nicht aus der Hand. Ich war aber immer schon der Anästhesist. Also ich war auf der Chirurgie, war ich der Anästhesist schon. Also der mal Anästhesie machen will, den man vielleicht auch mal aufbauen will, dass er da in dieser kleinen Klinik Chefarzt werden könnte. Der chirurgische Chefarzt damals, Dr. Hans-Martin Strebel, der hat sehr viel von der Anästhesie gehalten. Er hat mir den Moore Regional Block geschenkt, er hat mir das Buch gezeigt von Bromitsch über Epidural Analgesia und gesagt, hey, das hat Zukunft, das müssen Sie kaufen und lesen. So habe ich dann 78 den Bromitsch gekauft.
Aber du musst dazu sagen, es war eine reine Schwesternanästhesie.
Ja, das war
im Kleinspital.
Keine Ärzte.
Einmal in der Woche für die Tonsillektomien ist ein Oberarzt aus einer größeren Klinik gekommen.
Ich meine, die Pflegenden, die damals waren, die waren manuell schon sehr, sehr gut. Sie waren strategisch, konzeptionell vielleicht. Das war nicht die primäre Fokus, aber sie waren manuell sehr, sehr gut. Also die blindnasale Intubation, schauen schnell, ob der reingeht, und dann unter Spontanatmung blindnasal nach Gehör den Tubus reintun. Das können die jungen Leute nicht mehr. Ich meine, ich habe das noch 2-3 Mal gemacht, aber die wenigsten beherrschen das noch, müssen es auch nicht mehr können.
Also das ist ja gelehrt heutzutage.
Ja, das nicht
Bronchoskop
mehr.
Dafür.
Und ein Bronchoskop dafür. Man kann es immer noch machen, wenn es bis Bronchoskop da ist. Aber die waren schon gut. Ich war immer der Anästhesist. Also ich habe meine ersten Plexen und beim Chirurgen gemacht. Wir haben damals mit dem Bierblock, der IV-Regionalen, haben wir etwas experimentiert. Das neue Medikament Bupivacaine war ja da mit hohen Proteinbindung und Gewebebindung. Man glaubte, dass man residuelle Analgesie hat, wenn man IV-Regionale mit Bupivacaine macht. Also man kann 80 Milliliter Buprenorphin 2,5 für einen IV-Block an der unteren Extremität initiieren und die überleben das. Also das ist, es gibt nicht immer Todesfälle. Also
die sicher, meisten überleben das oder alle?
Die meisten überleben das. Man hat gewusst, dass es in Großbritannien beim Bierblock mit Puppi bei Kindern schon Todesfälle gab damals. Das war so, hat man schon herausgefunden, dass das nicht gut ist. Und auf der Innenmedizin, da war ich eben auch der Anästhesist. Also ich habe provisorische Schrittmacher eingelegt. Ich habe eine Bronchoskopie-Ausbildung erhalten. Der Chefarzt war Pneumologe. Ich habe die Lokalanästhesie gemacht beim wachen Patienten. Ich habe dann die Diagnostik gemacht und ich habe für die Biopsie dann wieder übernommen damit. Weil das muss einfach sitzen beim ersten Versuch, weil es nachher blutet. Das war ganz zu Beginn, wo die Fiberoptik gerade so am Kommen war.
Aber man merkt natürlich schon, du bist da der Mann fürs Manuelle, fürs Filigrane, für das korrekte, feine Arbeiten. Das ist ja etwas, was man in der Kinder alles ja auch sehr gut gebrauchen kann. Das ist ja der eine Aspekt. Der andere ist ja die Forschung. Du, das ist auch das, was deine Frau gesagt hat, wolltest den Dingen immer auf den Grund gehen. Und du hast ja auch in der Kinderallergie unglaublich früh, unglaublich innovativ geforscht und Ergebnisse geliefert, die Einzug in die Praxis gehalten haben. Viele Dinge machen wir ja heute so, weil du uns beigebracht hast, dass man das so machen kann und dass das gut ist. Also die Lehre hat da extrem viel Raum eingenommen in deinem Leben.
Ich habe immer sehr, sehr gerne unterrichtet, das ist das eine. Und das andere ist, es war mir schon ein sehr großes Anliegen, die Dinge zu verstehen, sie selber zu erlernen. Weil ich bin ja manuell, bin ich moderat begabt, ich bin keine Extrabegabung. Also ich muss echt die Dinge lernen und ich bin auch Rechtshänder, bin darauf angewiesen, dass Patienten für gewisse Prozeduren für Rechtshänder gelagert sind. Und wenn ich es dann mal standardisiert habe, habe ich versucht, das den Leuten weiterzugeben, wie man es machen kann. Es gibt verschiedene Schulen, aber es gibt eine, und das war eben die Schule Luzern-Jör. Ich habe gerne versucht, die Dinge zu verstehen und auch zu lesen und zu erfahren, was gibt es für Resultate, auf was beruht schlussendlich unsere Praxis heute.
Bis heute. Also du bist jetzt klinisch nicht mehr tätig, aber du bist immer noch sehr aktiv in der Lehre. Und um eine kleine Auswahl vorzutragen, Anästhesie-Repetitorium, seit 1993 bist du dort aktiv. Am Schweizerischen und im Deutschen seit 2003. Du bist Mitglied der Deutschen Akademie für Anästhesiologische Fortbildung seit 2010. Man kennt dich in ganz Europa für deine Vorträge. Du bist Gutachter für große, renommierte Fachzeitschriften Pediatric Anesthesia, European Journal of Anesthesia, Anesthesiology, British Journal of Anesthesia. Der Anästhesist, den du letztendlich bis 2017 auch mit herausgegeben hast, also ich glaube, dass du dich nur für die Lehre interessierst, ist ein bisschen untertrieben. Was ist denn die Faszination daran?
Es ist spannend, den Dingen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was man bis jetzt schon alles weiß. Und es ist ein großes Vergnügen, auch nachzulesen, in der Literatur zu wühlen. Und das kann ich seit 2017 mehr, also grenzenlos im PubMed wühlen,
ja,
ohne Zeitlimiten. Das ist schon, macht schon Spaß. Mein Internet kam ja so echt an bei uns. Privat jetzt, 1998, Größenordnung, also vor 25 Jahren. Es gab es schon vorher, aber es hat keinen Online-Zugang zu Hause und es war etwas komplex. Und vorher hat man natürlich viel gelesen. Man hat die gedruckten Zeitschriften schon eben gelesen. Und wir haben auch Current Contents abonniert gehabt. Current Contents ist ein wöchentliches, sind die Inhaltsverzeichnisse der gängigen Medizin sind Zeitschriften und da haben wir natürlich schon, ich habe schon gescreent, was gibt es Neues in den anästhesiologischen Zeitschriften.
Nur die Titel sind da drin.
Also nur die Titel. Kostete über 2000 Franken pro Jahr, das Abo, das war relativ teuer. Und das gab Zugang, das war dann oft, war es schon vorher drin in Current Contents, bevor das gedruckte Heft zu Hause war.
Wie mühsam es war, sich Informationen zu beschaffen, ja, oder?
Es war völlig anders. Heute kommt man zur Information, wenn man weiß, was man suchen will, überhaupt. Nur um auf die Idee zu kommen, etwas zu suchen, muss man irgendwelche Assoziationen haben. Und damit man Assoziationen hat, muss man eben vorher auch viel gelesen haben. Es braucht eben beides.
Benedikta, geht Martin ja immer noch so spät ins Bett, weil er so viel liest?
Nein, jetzt bin ich die, die nicht so schnell im Bett ist. Schlägt jetzt langsam seiner Mutter nach und ist um 10 legt er sich.
Nach 22 Uhr ist nicht mehr meine Primetime, sagen wir so. Und Dinge, die ich schreibe oder mache, die müssen eigentlich vor 14 Uhr müssen die vom kreativen Teil her müssen die gemacht sein. Referenzen einfügen, Text ergänzen oder Dinge schreiben kann ich schon noch, aber das Kreative findet am Morgen statt. Vortrag gestalten, das findet eher in der ersten Tageshälfte statt.
Und das Gegenlesen machst du dann ab 22 Uhr, Benedikta, oder?
Ich beginne früher, aber vielleicht ab 14 Uhr.
Es gab ja in deinem Leben schon eine ganze Menge, was du gegengelesen hast. Ne?
Ja.
Martin erreicht ja mit seinem Buch Kinderanästhesie, Generationen von Anästhesisten. Das ist ja jetzt in diesem Monat, wenn ich mich nicht täusche, in der 10. Auflage erschienen. Also das hat Bestand und Einzug gehalten in die Pflichtlektüre in der Anästhesie. Letztendlich war es auch in meinem Haus in Bremen Pflichtlektüre und ich bin mit dieser Lehre aufgewachsen. Und seit letztem Jahr, September, gibt es ein zweites Buch, auf dem der Name Jörg prangt. Und das liegt ja auch vor uns. Komplikationen in der Kinderanästhesie heißt es. Es ist im Elsevier Verlag erschienen und klingt nach einem Werk, welches aus einer Lebenserfahrung heraus entstanden sein könnte. Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Da muss ich etwas ausholen. Also ich war ja in Bern und in Bern war Professor Bruno Cirnvater Ordinarius und der hat 1966 ein Buch herausgegeben, der Narkosezwischenfall. Das waren Fallbeispiele von meistens katastrophalen Verläufen, didaktisch aufgearbeitet. Es gab im Prinzip irgendein Vorbild, gab es schon. Und ich wollte schon immer irgendwie etwas Ähnliches machen. Also eigene Fälle didaktisch aufarbeiten. Und dann trat man, ja, das war 2014, an mich heran von Cambridge University Press, ob ich so etwas machen würde auf Englisch. Und ich habe dann dazu gesagt, was man hat wahrscheinlich mich gefragt, wenn man vorher andere Leute gefragt hat, die abgesagt haben. Ja,
das glaube ich mal gar nicht.
Ich habe dazu gesagt, etwas unsicher, weil Englisch ist ja nicht meine primäre Sprache. Und ich habe das dann vom Autorenvertrag her so getaktet, dass das Projekt begann, also dass das Projekt beginnen konnte bei Eintritt in die Rente, also auch Austritt aus der Klinik. Und das waren so die ersten 8 Monate, war das Fulltime-Arbeit und das war toll, das zu schreiben. Kurze Kapitel, Fall, Diskussion, Summary and Recommendations, maximal 10 Referenzen, maximal ein Bild oder eine Tabelle. Das war so ungefähr das Setting. Und das Buch ist dann erschienen, 2018 ist es erschienen. Ich habe es zum ersten Mal am ESA in San Francisco gesehen, am Stand so nebenbei. Und dann war so die Idee, ob man das nicht auf Deutsch übersetzen könnte. Und Elsevier hat das aufgenommen. Ich habe das auf Deutsch übersetzt.
Also du hast ein eigenes Buch
auf Deutsch übersetzt, was
viel schwieriger war, als wir gedacht haben.
Unglaublich.
Wahnsinnig schwierig.
Viel schwieriger ist, als man wirklich denkt. Man müsste es ja eigentlich neu schreiben. Andererseits ist man also als Übersetzer ja an die Vorlage gebunden. Also ich hatte schon das Recht, gewisse Dinge zu ergänzen. Es ist abgedatet in Bezug auf Literatur. Es hat schon Änderungen drin, aber nicht, das Konzept konnte man nicht ändern. Ich hätte ja sehr gerne noch 20 neue Fälle, zusätzliche alte Fälle reingepackt. Und ich habe ganz viele Dinge erlebt, die komplex waren oder nicht so gelaufen sind, wie es eigentlich, wie man sich so hofft.
Da hätte ich auch mal kurz eine Frage. Also ich habe diese Fälle gelesen, ich finde das total toll, ehrlich gesagt, und ich habe mich gefragt, bei so einer Formulierung, vor langer Zeit kam ein 2-jähriges Mädchen mit einer Lippenverletzung in die Klinik, das versorgt werden musste, oder vor langer Zeit war ein 10-monatiges Mädchen in eine weitere Behandlung gekommen. Das sind so ungenaue Angaben, die aber andeuten, dass es sehr weit in der Vergangenheit liegt. Also wie erinnerst du dich an diese ganzen Fälle? Hast du dir Notizen gemacht über deine Jahre, die du als Kinderanästhesist gearbeitet hast, oder wie kommt das zustande?
Also ich hab immer viel gesammelt. Ich habe ab 1985 fotografiert im OP, habe viel fotografiert, selber eine Kamera gekauft. Ich habe einen Berg von Fotokopien gehabt, von Protokollen oder Notizen oder Spezialberichten. Das war ein gewisser Fundus. Und es gibt auch Fälle, wo ich nur die Erinnerung habe. Also das Kind da mit der Lippenverletzung und dem schwersten Langospasmus, da weiß ich genau, wie das abgelaufen ist. Ich weiß noch, wo ich gestanden bin. Ich weiß noch, wo die leitende Pflegekraft, die Schwester Sessel, gestanden ist, wie die gedrückt hat, was wir gemacht haben. Wie das abgelaufen ist, das weiß ich noch im Detail genau. Aber ich habe kein Papier davon.
Ich glaube schon, bei so schweren Komplikationen kann man sich natürlich gut dran erinnern, weil die hochemotional sind und damit, die werden gut abgespeichert.
Die werden gut abgespeichert. Und
aber ich habe die Fälle so gelesen und dachte mir, in dieser Form oder etwas abgewandelt habe ich sie auch alle mal so erlebt. Also scheinbar passieren Komplikationen in der Kinderanästhesie. War es dein Ziel auch, dass die Leute von diesen Fehlern lernen, oder was war die Intention dahinter, sie nochmal so aufzuschreiben?
Also ich wollte natürlich schon Botschaften mitgeben, und ich habe selber daraus gelernt und möchte, dass andere Leute von diesen Erfahrungen profitieren kann. Ich glaube, das ist die Essenz, dass man muss ja wissen, wo die Fettnäpfchen sind, wo die Fallgruben sind. Nur so kann man sie vermeiden. Also man soll mit Fällen lernen, man soll von Komplikationen lernen.
Was sind denn aus deiner Sicht die banalen Dinge, die wir immer wieder falsch machen und die das Potenzial haben, dass dort furchtbare Zwischenfälle daraus entstehen?
Vielleicht im Vorfeld, meine Komplikation und Fehler ist nicht zwingend dasselbe. Es gibt ganz viele Dinge, die kommen nicht gut, und man hat eigentlich nicht echt etwas falsch gemacht, also kein wirklich echter Fehler vorgelegen. Das Banale, was man immer wieder macht, ist, dass man den Patienten nicht anschaut, dass man nicht hinschaut, dass man nicht mit größter Intensität wirklich alles beobachtet, was man sehen kann. Ich bin groß geworden, noch ohne Pulsoximeter, ohne EKG bei der Anästhesie. Man hat die Hand am Puls gehabt, hat geschaut, wie sich der Thorax bewegt. Man schaut nicht hin. Man muss eben die feinen Zeichen muss man erkennen. Man muss mitbekommen, dass die Atmung unregelmäßig wird. Man muss mitbekommen, dass ein leichtes Hüsteln da ist, und dann kann man eben etwas optimieren, bevor der Langospasmus schon da ist. Das kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Ich glaube, einer der häufigsten Dinge, die man nicht gut macht, ist, dass man nicht hinschaut auf die ganz vielen Dinge, die man eigentlich beobachten, sehen kann. Dann kann man vieles vermeiden, nicht alles.
Da erinnere ich mich auch an diesen einen Fall, in dem es zum Laryngospasmus gekommen ist, bei einer Ketaminsedierung bei einer MKG-Patientin, glaube ich. Ne? Das war auch so eine Sache, in der du, glaube ich, beschrieben hast, dass der Anästhesist abgelenkt war durch das Protokollieren und dem die Zeichen nicht gedeutet hat, eben, dass das schon Gruset hat oder die Narkose abgeflacht ist, glaube ich. So. Das wäre so ein Fall, den du jetzt gerade zum Beispiel meintest.
Die Dinge, die kommen ja nie ganz aus heiterem Himmel. Mhm. Es gibt immer Zeichen, die man vorher schon merken könnte, wenn man wirklich gut hinschaut. Ich glaube, da muss man die Leute, also da müssen wir alle uns hinbewegen, eben gut zu schauen und nicht zu warten, bis der Pulsoximeter sinkt.
Das ist die Erfahrung, die du immer ansprichst. Je erfahrener man ist, desto mehr sieht man auch. Man sieht nur, was man kennt. Und der Unerfahrene kennt relativ wenig und sieht wenig.
Man muss den Leuten halt zeigen, was man sehen kann. Und mein Felix Hess, mein klinischer Lehrer, der war einfach genial. Der hat wirklich, machen wir mal eine Exzitationsphase mit Thiopental. Das wird gehen, Herr Jöhr, schauen Sie. Und wenn man das ganz tief dosiert, dann kriegt man auch, nicht nur mit Äther, ich habe ja noch mit Äther eingeleitet, man kriegt auch mit Thio, kriegt man leichte Exzitationsphasen hin, so in oberflächlichen Anästhesiephasen, oder kann sie hinkriegen. man muss hinschauen und da habe ich sicher gute Lehrer gehabt. Und ich bin ja dann schlussendlich Felix Hechs dann nach Luzern gefolgt. Er war Oberarzt in Bern, kam dann 1978 nach Luzern als leitender Arzt und ich bin dann nach Luzern zu meinem Lehrer sozusagen.
Und auf der anderen Seite, was würdest du sagen, ist sehr anspruchsvoll in der Kinderanästhesie und deshalb sehr fehleranfällig?
Ich glaube, eine zentrale Besonderheit ist schon der Faktor Zeit, weil die Dinge laufen alle viel schneller ab. Ich habe einen sehr hohen Metabolismus, einen großen Sauerstoffverbrauch, kleine Reserven. Ich bin unter einem sehr, sehr großen Zeitdruck. Das ist sicher ein Unterschied zu einem Erwachsenen. Man hat deutlich weniger Zeit als beim Erwachsenen. Und da muss man halt vorsorgen, dass man etwas mehr Zeit hat mit den richtigen Vorgehensweisen. Das Zweite ist wahrscheinlich, dass sie einfach kleiner sind. Es ist einfach anspruchsvoller, einem kleinen Wesen etwas zu machen als beim Größeren. Das ist wie ein Uhrwerk reparieren oder ein 4-Liter Dieselmotor. Vielleicht nicht intellektuell anspruchsvoller, aber manuell anspruchsvoller. Und das Dritte wahrscheinlich ist, dass es ein riesiges Spektrum von verschiedenen Patienten ist. Man hat nicht den 79 Kilo mittelalterlichen Erwachsenen, sondern man hat 400 Gramm bis 130 Kilogramm. Ein riesiges Spektrum.
Du hast die Zeit erwähnt als ersten Punkt und ich habe da ein bisschen rausgehört, dass dir die Vorbereitung wichtig ist für eine gute Kinderanästhesie. Was sind so wichtige Punkte, die du vor jeder Kindernarkose brauchst?
Also es muss alles vorbereitet sein, bevor das Kind kommt. Weil wenn das Kind mal da ist, dann hat man keine Sekunde mehr Zeit, irgendetwas zu richten, im Gegensatz zum Erwachsenen. Es muss alles vorbereitet sein. Und für jede Kindernarkose braucht es ein aufgezogenes Hypnotikum, es braucht ein aufgezogenes Relaxans, welches das dann ist, darüber kann man diskutieren. Ob es dann Atropin heute noch braucht, darüber kann man diskutieren. Es war und ist auch heute noch in Luzern das Atropin aufgezogen bereit, aber ob das nicht notwendig ist, weiß ich nicht. Man soll Zugriff haben zu möglichst voraufgezogenem Adrenalin. Das muss nicht zwingend oben auf dem Tisch sein, man muss Zugriff haben und man braucht ein Laryngoskop und einen Tubus, respektive zwei Tuben, die oben auf dem Tisch bereit liegen und nicht irgendwo unten in Schubladen, wo man dann wühlen muss und versuchen muss, unter 14 verschiedenen Größen den richtigen zu finden. Und dann natürlich dazu Beatmungsmöglichkeit mit einer Maske und einer Absaugung. Das muss vorbereitet sein. Und zwar immer. Nicht bei der kleinsten Sedierung, einfach immer.
Wie steht das im Buch? Und ich meine, das wird auch der Beweis sein, dass der Autor wirklich uns gegenüber sitzt. Da steht drin, ich zitiere: Der Autor ist überzeugt, dass in hektischen Situationen keine Zeit zum Aufziehen bleibt. Ein Hypnotikum, ein Muskelrelaxans, Atropin und Adrenalin sollen immer vorhanden und in Injektionsbereitschaft sein.
Ja, das kann man unterschreiben. Ich meine, man will es natürlich immer wieder mal abschaffen. Es kommen immer Leute, die sagen, ja, das Adrenalin, das verfällt, diese Fertigspritze. Und muss das dann wirklich sein? Wir nehmen den Airbag ja auch nicht aus dem Wagen, weil wir ihn nicht täglich auslösen. Also ich glaube, Sicherheit hat einen gewissen Preis. Vorhaltung von Sicherheitsmaßnahmen hat einen gewissen Preis.
Das habe ich tatsächlich als kleiner Junge nie verstanden, warum Autos Airbags haben, weil die ja nur gebraucht werden, wenn das Auto kaputt gegangen ist. Also warum macht man denn sowas?
Ja. Man macht die nicht wegen dem Auto, den Airbag.
Ja, mittlerweile habe ich es verstanden, also falls das zu Missverständnis geführt hat. Ich weiß jetzt, wie der Zusammenhang ist.
Eine Sache, die mir im Buch auch aufgefallen ist, dass du oft beschrieben hast, es ist ein Zwischenfall vorgefallen und du hast daraus Rückschlüsse und Lehren gezogen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall mit dem intrauterinen Zugang, in dem du eine Osteomyelitis gesehen hast. Und seitdem hast du beschrieben, dass du auch gerne Cefuroxin gibst, also antibiotisches Mittel, um eben dem vorzubeugen. Was erachtest du, ich versuche jetzt ein bisschen allgemeiner zu fassen, als eine erstrebenswerte Fehlerkultur? Also ist das genau der richtige Weg, dass man so aus seinen eigenen Fehlern lernt oder auch anderen zuhört?
Um auf das Cefuroxim einzugehen, ich glaube, wir machen so viel Antibiotika-Prophylaxe bei Osteosynthesen und auch nicht einmal Osteosynthesen, anderen, zum Teil Oberflächeneingriffen, dass es wenig Grund gibt, es nicht auch zu machen. Ob das jetzt wirklich evidenzbasiert helfen wird, weiß ich nicht. Man wird es auch nie beweisen können, weil das wird zu selten gemacht. Der Fall mit der Intraoseren Nadel, der zeigt, dass so toll die auch ist, die Intraoseren Infusion, und hilfreich in speziellen Situationen, dass sie halt doch auch Risiken hat. Und ich glaube, die Blütezeit, so das semi-elektive Intraoseren Infusion, die ist vorbei. Das ist echt eine Notfallmaßnahme, eine fest durchdachte Maßnahme, die auch ihre Risiken hat. Wobei der Infekt wahrscheinlich nicht immer das große Risiko ist. Das große Risiko sind die Paravasate, vor allem bei den kleinen Kindern.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass Fehler und Zwischenfall zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und dass ein Zwischenfall auch entstehen kann, ohne einen vorangegangenen Fehler richtig identifizieren zu können. Dass eigentlich alles ganz gut läuft und trotzdem kommt es zu einem Problem. Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass ein Fehler nicht zu irgendeinem Problem führt. Nun ist es ja so, dass systematische Fehler und Fehlhandlungen durch die beteiligten Menschen und das System an sich provoziert werden. Und ein Zwischenfall entsteht dann, wenn diese Fehler die vorinstallierten Sicherheitsbarrieren, sei es jetzt ein Alarm, der abgeschaltet ist beispielsweise, durchbrechen. Und am scharfen Ende, also an der Schnittstelle System, Gerät, Patient, sitzt dann ein Mensch, der den entstandenen Zwischenfall erstmal verantworten muss. Martin, warst du auch schon dieser Mensch?
Natürlich. Man ist immer beteiligt, wenn man etwas macht. Wenn man ein falsches Medikament injiziert, das haben wir ja vermutlich sehr viele schon gemacht. Also ich habe es mindestens mehrfach gemacht. Also ich habe mehrfach Tiopental injiziert und ich wollte Ketamin geben. Ich habe mindestens zweimal Midazolam statt Succinylcholin genommen. Das haben wir alle, wenn wir es zugeben und wirklich genau hinschauen. Sehr oft passiert eben nichts Spezielles, nichts Schlimmes. Es wird meistens nur manifest, wenn es ein Muskelrelaxant ist statt eine andere Substanz. Sonst geht das sehr oft eben etwas unter. Und man kann einfach dafür sorgen, dass das möglichst unwahrscheinlich wird, dass es selten wird, aber absolut ausschließen kann man es auch nicht. Man kann es versuchen zu vermeiden, indem man zum Beispiel eine gewisse Spritzenvorschrift macht, dass gewisse Medikamente immer in der gleichen Spritze aufgezogen sind, dass sie am gleichen Ort liegen, dass sie richtig beschriftet sind. Aber das hindert die Leute immer noch nicht daran, nicht zu lesen, was dann auf der Spritze wirklich steht, sondern es ist einfach eine Spritze mit einer gelben Etikette.
Du gehst ja ganz offen damit um. Du gibst zu, dass du Medikamenten verwechselst, du hast gesagt, du hast Midazolam und Succinylcholin verwechselt, so rum vielleicht besser als andersrum, als wenn man Midazolam geben möchte und versehentlich Succinylcholin gibt, aber hat sich deine Art mit Fehlern umzugehen, auch mit deinen eigenen Fehlern umzugehen, im Laufe deines Lebens verändert?
Ich glaube nicht, dass es grundlegend verändert hat, weil ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo man einfach alles kommuniziert hat. Das war völlig, wir haben einen spannenden Beruf, es geschehen viele Dinge, auch unerwartete Dinge. Wir hatten täglich einen Rapport und man hat einfach erzählt, was man da gemacht und erlebt hat und wie das schwierig war und dass es schlussendlich ein Pneumothorax gegeben hat und was auch immer. Und man hat eigentlich auch erzählt, wenn man irgendetwas nicht so Gutes gemacht hat. Ich meine, es gibt Dinge, die ja, man echt schuldhaft dann dahinter stehen muss. Es gibt wenig Gründe, dass man ein faules Medikament injiziert.
Du beschreibst ja eine Art von Fehlerkultur und da würde mich mal interessieren, wie bewertest du denn die in Deutschland gelebte Fehlerkultur und unterscheidet sich diese von der in der Schweiz?
Ich kann das nicht klar beurteilen, weil ich habe ja nie in Deutschland gearbeitet. Das, was ich erlebt habe und wie es bei uns gehandhabt wurde, das war sicher anders. Es gab keinen relevanten medikolegalen Druck, was man auch, das beeinflusst das wirklich etwas, man hat einfach erzählt, was, wenn etwas nicht gut gegangen ist, hat man das erzählt, damit die anderen eben wissen, was nicht gut gehen kann, damit sie selber nicht ins gleiche Fettnäpfchen wieder treten, in die gleiche Falle. Und ich bin so groß geworden. Meine klinischen Lehrer haben das so gemacht. Und ja, komm mal schauen, ich habe da Nabelarterie gelegt und jetzt hat es da ein, wahrscheinlich habe ich da die Arterie rupturiert im kleinen Becken, einem Riesenhämatom. Kann man schauen, hast du es auch schon gesehen, das ist schon nicht toll und ich hoffe, es geschieht nichts Schlimmes draus. Also auch mein Umfeld hat das so gelebt und hat es den Kollegen gezeigt, was da passieren kann. Ob es jetzt wirklich anders ist in Deutschland, ich weiß es nicht. Ich glaube, der große medikolegale Druck, die Angst, irgendwie angeklagt zu werden, doch nicht gelobt, nicht mehr gelobt, gebührend gelobt zu werden vom Chef, die ist sicher deutlich größer in Deutschland, als sie es war in der Schweiz.
Das, was du geschildert hast, finde ich total erstrebenswert und ich würde mir wünschen, dass wir mehr davon hier hätten. Ich bin nicht in so einem Umfeld groß geworden, ehrlich gesagt. Ich kann mich so an Dinge erinnern, wie warum ist das passiert, wie konnte das passieren? Mhm. Eher mit so einem punitiven Charakter.
Steht ihr auch mit einigen PatientInnen noch in Kontakt?
Also solange ich in der Klinik tätig war, habe ich oft Kontakt gehabt mit meinen Patienten. Es gab schon, oder es gibt Patienten, die haben mich das ganze Berufsleben hindurch begleitet. Man muss auch sehen, dass ich das nie aktiv gesucht habe, weil alle Menschen, die möchten ja eigentlich diese Phase des Leidens und der Krankheit möchten sie mal hinter sich lassen und neu aufbrechen ins Leben. Also ich glaube nicht, dass wir Ärzte das Recht haben, uns da aktiv da einzumischen. Aber es gab natürlich schon Leute, die haben mich lange begleitet. Es gab Kinder, da haben mir die Eltern, haben wir über 20 Jahre immer am Geburtstag ein Geschenk geschickt, also mir, nicht dem Kind. Kind hoffentlich auch noch. Ich wurde vor kurzem strahlend begrüßt von einer Frau. Da habe ich vor weit über 30 Jahren die Sektionanästhesie gemacht, dann das Neugeborene betreut, dann das Kind betreut und dann hat sie mich auf den Bahnsteig geblickt und ist auf mich zugerannt und hat mir erzählt, es gehe ja gut, es gibt schon Kontakt. Aber ihr
hattet in der Zwischenzeit, es ist nicht so, dass sie dich 30 Jahre später erkannt hat auf dem Bahnsteig?
Sie hat mich erkannt auf dem Bahnsteig, doch.
30 Jahre später?
Ja, sie war mit 15 zum letzten Mal in der Klinik ungefähr. Und also das war dann 15 Jahre später.
Ein Mann, der Eindruck hinterlässt. Nicht nur bei uns, auch bei den jungen Mädels.
Den Kontakt gesucht habe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe schon noch Feedbacks ich bekommen. Mhm. Und ich habe eine Geburt, also Neugeborene betreut, die einen Leidensweg hatten, die dann gestorben sind. Und dann bekomme ich zwei Jahre später die Geburtsanzeige des jetzt kleinen Bruders mit einem lieben Text dazu. Und das sowieso wäre stolz auf seinen Bruder. Also es gibt schon sehr, sehr schöne und bewegende Erinnerungen, die man hat.
Also es bedeutet dir auch was, wenn du sowas bekommst, was Persönliches?
Ich hab sehr, sehr große Freude an solchen Dingen. Jetzt, seit ich nicht mehr in der Klinik bin, da gibt es weniger Kontaktmöglichkeiten. Ich meine, sehr viele Menschen kommen halt in der Klinik vorbei, aus irgendwelchen Gründen, weil sie jemanden besuchen und dann wird man angesprochen. Sie haben doch vor 30 Jahren meine Tochter anästhesiert und so.
Ich kann dich beruhigen, Martin, jetzt hast du uns.
Wir kommen häufiger mal vorbei und melden uns.
Hast du denn ein Ereignis aus deiner beruflichen Karriere, das du als besonders schön empfindest? Oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben, also im positiven Sinne? Wahrscheinlich war das nicht ein Ereignis, sondern mehrere.
Es sind ganz, ganz viele Ereignisse, die schöne Erinnerungen. Oft sind es immer die kleinen Dinge. Also, wenn man abends um 11 in die Klinik fährt, wenn man einen Hintergrund hat, weil ein anderthalbjähriges den Finger eingeklebt hat in der Türe und dann eine Nagelluxation hat, dann ist das ein absolutes Desaster für die Familie. Desaster, oder wenn das Ebenbild Gottes da einen Schaden hat und wenn man das dann richtig abholen kann, die Familie, etwas Prämedikation, Zugang, schallgestellten Medianusblock und dann nach einer Stunde kann das Kind wieder mit den Eltern nach Hause gehen, das Tolle ist, wenn man da die Dankbarkeit spürt und ein gutes Werkstück auch abgeliefert hat. Ganz, ganz viele kleine Dinge, es sind nicht zwingend die großen Fälle. Überhaupt nicht die großen Fehler, die in Erinnerung geblieben.
Und Benedikta, wann war Martin so richtig fertig mal? Erinnerst du dich an einen Moment, der ihn sehr mitgenommen hat?
Also das musst du wahrscheinlich doch den Martin fragen, weil in seiner aktiven Zeit als junger Anästhesist, da war er überhaupt nicht in der Lage, so über Dinge zu sprechen, wie er es jetzt kann. Er hat alles in sich hineingefressen und mir überhaupt keinen Zugang gewährt zu seinen Problemen. Das ist immer erst Jahre später dann klar geworden. Das muss man auch lernen.
Über die Dinge, an denen ich gelitten habe, über die Dinge haben nicht so direkt gesprochen. Es gab schon Erlebnisse, die mich zutiefst erschüttert haben. Ich meine, dieses dreimonatige Kind, das die Eltern in die Klinik gebracht haben, hochfebril, ich habe es schon für die damaligen Verhältnisse entsprechend mir angeschaut, mit dem Pädiater Rücksprache noch genommen, und der hat dann gesagt, ja, das Kind hatte die Impfung am Vortag, da war alles noch okay, die erste Impfung. Wenn es irgendein Problem gibt, können die Eltern dann das Kind gleich zu mir in die Praxis bringen. Ich bin ohnehin noch da am Samstag, um Büroarbeiten zu erledigen, und dann bringen die Eltern 3 oder 4 Stunden später das tote Kind in die Klinik. Das hat mich schon aus der Bahn geworfen, und ich war damals nicht sicher, ob ich weiter Medizin betreiben wollte. Wenigstens nur, ich habe nichts anderes gelernt. Ich musste irgendwie Brot verdienen.
Wie alt warst du da? Also war das am Anfang deiner Karriere?
Das war vor über 40 Jahren, aber es hat sicher mich schon zutiefst geprägt, weil es gibt keine absolute Sicherheit in der klinischen Medizin. Ich habe das Kind, das war hochfebril, über fast 41 Grad Temperatur, am Vortag die Impfung, blass, etwas tachypnoisch, aber kein Exanthem, wenn man auf den Bauch gedrückt hat, nichts Spezielles, nichts gehört, nichts im Rachen gesehen. In einer Zeit, wo Labor am Wochenende bei einem Säugling war, noch undenkbar, im kleinen Haus, Kontakt mit dem Pädiater aufgenommen. Ich habe mir schon etwas Mühe gegeben damals und bin dem Rat gefolgt, aber es hat mich schon aus der Bahn geworfen. Es gibt keine Sicherheit in der klinischen Medizin, und das hat mich auch immer wieder später im Leben dazu gebracht, dass man eben nochmals hingeht und nochmals schaut und sich nochmals erkundigt und abends um 7:30, wenn man eigentlich zu müde ist, noch etwas zu tun, halt doch nochmal auf der Station vorbeigeht und schaut, ob alles so ist, wie es sein sollte.
Das ist in meinem Empfinden Fluch und Segen zugleich in der Kindermedizin, in der Kinderanästhesie. Ich mag diesen Bereich, weil wir mit schicksalshaften Erkrankungen zu tun haben. Das ist kein Wegoperieren von Wohlstandserkrankungen, wie wir das häufig in der Erwachsenenmedizin sehen, sondern das sind eben Kinder mit einer schicksalshaften Erkrankung, mit Fehlbildungen, denen wir einen guten Start ins Leben ermöglichen als Teil eines Teams. Und ich sagte Fluch und Segen zugleich. Der Fluch ist, dass die Kinder eben nichts dafür können. Und wenn wir dann in der Situation sind, dass wir nicht mehr helfen können, finde ich das ungleich schwerer zu ertragen.
Ja, wenn man das jetzt so genau sagen kann, es fällt uns einfach leichter, sehr viel Empathie für ein Kind aufzubringen, als für einen Erwachsenen in meinem Alter. Etwas traurig, aber es ist so. Kann man auch. Ich hoffe, dass die mich mal pflegen, dass die das dann machen. Aber wir haben es, wenn wir auf Kinder zugeben, ist es eben in unserem Naturell vorgegeben. Nicht nur bei den eigenen Kindern, auch bei Fremden.
Also das wäre jetzt auch meine Motivation, Kindern sie zu machen. Ich schäker sehr gerne mit den Kindern. Ich habe unglaublich viel Spaß.
Das ist einfach ein geniales Wort.
Ja, geniales Wort. Man kann ganz offiziell blödeln und dafür kriegt man auch noch Geld.
Martin, du sagtest einmal, die Jahre nach deiner Emeritierung 2017 waren die besten deines Lebens. Was haben sie dazu gemacht?
Ich habe ja sehr, sehr gerne Kinderanästhesie gemacht. Ich stand täglich im OP, es war mir wohl. Ich bin eigentlich auch gerne abends um 11 hin für einen luxierten Nagel noch, weil das war einfach schön und war toll. Und ich glaube, ich habe bis zum Schluss meiner klinischen Tätigkeit habe ich auf hohem Niveau auch gearbeitet, habe auch gerne unterrichtet. Aber die Zeit danach war eben auch sehr gut, weil ich habe ein volles Programm gehabt. Ich habe am 29. März 2017 meine letzte Kindernarkose gemacht. Ich wurde außerordentlich liebevoll verabschiedet. Das ist ein schönes Gefühl und es ist gut zu spüren, dass die Leute ja auch froh wären, wenn man noch etwas länger bleiben würde. Ich wurde sehr, sehr liebevoll verabschiedet und dann war das Leben einfach sehr voll. Ich habe 2 Autorenverträge gehabt für das Komplikationenbuch, für die 9. Auflage der Kinderanästhesie. Wir sind sehr viel gereist, waren 1 bis 3 Mal pro Monat waren wir in Europa unterwegs für Vorträge, meistens nur so 1 bis 2 Tage. Ich durfte sogar noch nach Perth ans Spansa-Meeting als Invited Speaker. Ich war 2018 noch am ASA in San Francisco. Wer hätte jemals gedacht, dass der kleine Jörg am ASA einen Vortrag hört?
Wenn du mich gefragt hättest.
Es war schon sehr toll und es war immer spannend. Man hat viel gehört und die Tage, die wir eben nicht auf Reise waren, die waren schon sehr ausgefüllt. Also sind um 6:30 aufgestanden, um 8 Uhr war ich am Rechner und wir hatten auch die Deadlines, wobei die Deadlines waren ja natürlich freiwillig auf sich genommene Deadlines, aber der Tag hatte Flow, das heißt so wie im OP, man kommt rein und dann ist 12 Uhr und das ist schon Mittagszeit, das war schon sehr toll. Und dann gibt es 2 andere Aspekte. Der eine ist, nicht mehr von Benedikta weg zu müssen am Morgen. Das ist schon sehr, sehr schön. Das ist einfach, sehr, sehr schön. Ich möchte nicht mehr tauschen. Und das Zweite ist, wenn man im täglichen Betrieb steht, dann hat man, ohne es zu merken, sehr viel Aufwand, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich sage immer, man drückt eine Wand von Wasser von sich weg, damit der Unsinn nicht über einem reinfällt. Also Kleinigkeiten, das tägliche Druck der Arbeit, irgendwelche Kollegen von der chirurgischen Seite, die ein Kind respektive die Eltern um 7 aufbieten, obwohl man genau weiß, dass es vor 12 Uhr keine Lücke gibt im OP-Programm. All diese Dinge versuchen abzuwenden oder umzubiegen oder dann doch so P-Programm noch umzustellen, dass die nicht so lange warten müssen. Der tägliche Druck ist sehr, sehr viel Aufwand, damit das stabil läuft, das System. Und das merkt man nicht, wenn man mittendrin ist. Aber wenn dann der Druck plötzlich nicht mehr da ist, dann nimmt man es sehr dankbar zur Kenntnis. Eins ist toll, dass man das managen kann und dass das stabil läuft, das ist auch gut, aber es ist auch schön, wenn man das nicht mehr machen muss und sich mit diesen Dingen nicht mehr auseinandersetzen muss.
Ja, das kann ich verstehen.
Kann ich auch sehr gut verstehen.
Benedikta, ich wollte dich noch fragen, was war der schönste Ort, zu dem ihr gereist seid? Also im Rahmen der ganzen Vorträge, meine ich.
Der schönste Ort? Da bin ich überfragt. Was würdest du sagen?
Ja, wir haben viele schöne Dinge erlebt.
Also ich meine, das Spektakulärste war schon Perth. Oder
war schon
der Afrikanische Kongress. Also eine kleine Safari gemacht.
Ich war 2008 am Weltkongress in Kapstadt und bin dann im Nachgang von der South African Society von dieses Jahr eingeladen worden an ihr Annual Meeting in Durban. War viel Arbeit, also 5 Vorträge, immer mit Extended Abstracts, also man wurde da echt eingespannt. Und im Nachgang haben wir noch so eine kleine Safari gemacht, 3 Tage lang, und das war schon toll. Ich glaube, das war das Beste, schön, was man mit Geld kaufen kann auf der Welt. Die ganz wichtigen Dinge kann man nicht mit Geld kaufen. Das war schon sehr spektakulär, diese 10 Tage da in Durban und dann KwaZulu-Natal, das war schon toll. Dann war eben Westaustralien war toll. Bunker Bay, die Wale, aber eigentlich auch viele, viele andere Dinge. Viele andere Dinge auch. Ostsee, Greifswald und Ostsee war sehr schön.
Ah, ich habe in Greifswald studiert. Schön,
dass du das sagst. Sehr wunderbare Erinnerungen an Greifswald. Also vom Sozialen her und von der Umgebung her.
Ja, das freut mich sehr. Und das war auch nicht abgesprochen.
Ich hatte ja über 300 Gastärzte im Laufe meiner klinischen Karriere und daraus sind auch echte Freundschaften entstanden. Also Michael Sommer hat damals die Kinderanästhesie in Greifswald geleitet und war mit einem Kollegen zusammen, war 2 Wochen bei mir in Luzern und habe mich dann eingeladen. Ich war einen Tag im OP, habe einen Vortrag gehalten noch. Und ja, und dann.
Wann war das ungefähr?
Ja, um die Jahrtausendwende, Größenordnung. Ich habe auch Dinge erlebt, die wir nicht so gewohnt sind mit unserem schweizerischen Umgang. Also wir wollten dann noch auf Rügen einen Tag und dann kam Michael Sommer und hat gesagt, oh, Sie können meinen Golf haben, Sie haben denselben. Ein Feldstecher ist auf dem Rücksitz, da ist die Karte. Stellen ihn 2 Tagen einfach wieder dahin und werfen den Schlüssel in den Briefkasten, hab Vollgasko, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Hat uns noch gezeigt, ob ich die Kraniche sehen werden auf Rügen. Also es war ein sehr liebenswürdiger, großzügiger Umgang mit uns.
Das
war
ist ganz toll. Die deutsche Gastfreundlichkeit, die man kennt in der Welt, oder?
Ja. Nein, wir haben sehr...
Aber das haben wir sonst nirgends erlebt. Ja, wir haben
auch sonst... Also das war schon irgendwie... Aber wir haben natürlich viele sehr liebe Freunde in Deutschland, auch sonst auf der Welt, aber sicher in Deutschland, wo die Freundschaften primär durch die Kinderanästhesie entstanden sind.
Ja, also bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar gibt es ja dieses geflügelte Wort, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das wir ja auch immer wieder so ein bisschen überbetonen und unsere Interviewpartner fragen, wie sie das bewerten. Dich haben wir das ja schon mal gefragt, du hast ja auch sehr ganz klar dazu geantwortet. Und dazu haben wir aber eine E-Mail von einer Hörerin bekommen, die sich mal ganz anders dazu geäußert hat. Und das würde ich dir gerne vortragen und deine Meinung dazu gerne hören. Sie schrieb, auch wenn es quasi komplett dem widerspricht, was ihr sagt, diese Aussage, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, auch wenn sie formal wahr ist, lähmt total und macht unendlich viel Angst. Auf einmal wird man quasi manövrierunfähig, denn vor allem, wenn man nicht viel Erfahrung in der Kinderanästhesie hat, kann man doch meistens Erwachsenenanästhesie. Und dieser Satz setzt einen dann ehrlicherweise komplett schachmatt. Denn er sagt, man kann sich noch nicht mehr auf das verlassen, was man im Zweifel weiß. Und gerade in der Präklinik, also als Notärztin, ist es unendlich gefährlich, denn man ist so unsicher, dass man lieber gar nichts macht, denn Kindererfahrung hat man nicht viel und die Erwachsenenanästhesie kann nicht zum Einsatz kommen, weil Kinder ja keine kleinen Erwachsenen sind. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Aspekt war mir total neu. Ich meine, ich bin auch mit diesem Satz groß geworden und ich habe das nie so empfunden, aber ich kann den wahren Kern dessen schon durchaus erkennen. Lähmt dieser Satz?
Ich meine, ich kann sehr, sehr gut diese Kollegin verstehen, die das geschrieben hat. Und ich habe mich auch immer, oder ich ärgere mich immer etwas, wenn das kommt so als Einführung, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dann habe ich alle meine 10 Auflagen meines Buches nachgeschaut und in jedem, da steht es immer noch drin, aber es steht drin, es ist dieselbe Spezies. Ich glaube, man soll eben die grundlegenden Erkenntnisse, die man hat von der Erwachsenenanästhesie, die soll man nicht über Bord werfen. Meine Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das wurde oft verwendet früher, um Vorgehensweisen zu rechtfertigen, die man nicht so echt rechtfertigen kann. Man hat das gesagt, weil man den Blutdruck nicht gemessen hat bei Kindernarkosen. Man hat das gesagt, weil man gewisse Dosierungen nicht sehr bedarfsadaptiert gewählt hat. Oder immer noch nicht bedarfsadaptiert gewählt, wenn man nach Propofol denkt. Es wird oft als Ausrede wird es verwendet. Aber im Grundprinzip gelten die Dinge, die beim Erwachsenen gelten, gelten beim Kind auch. Also dass der aufgeregte junge Mann, der braucht mehr Tiobentalpropofol, bis er schläft, weil er eben ein großes Herzminutenvolumen hat, weil er aufgeregt ist. Das gilt beim Kind auch. Also man kann, an und für sich hat die Kollegin schon recht.
Sie muss nichts über Bord werfen, sie darf sich auf das
verlassen. Nichts über Bord werfen und einfach mal bei 6 Kilo die Erwachsenendosis durch 10 zu teilen und zu schauen, ob man da ankommt, das ist ja auch nicht ganz falsch. Man muss dann immer noch mehr wissen, aber man macht keinen 10er-Potenzfehler. So.
Ja, dafür gibt es dann Apps, da freut sich auch Jus Kaufmann, dass wir die Medikamentendosierung nochmal absichern mit einem Tool, die Dosierungsfehler reduzieren. Und am Ende schafft man es sicherlich, ein Kind gut versorgt in die Klinik zu bringen, mit dem, was man kann und was man weiß.
Ja, ich war auch überrascht, als ich diese E-Mail gelesen habe, denn mir war das auch nicht so bewusst, dass man Angst haben kann vor diesem Spruch und dass er lebt. Finde ich schade. Ich sehe eher das so als Erinnerung daran, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und dass man so das wie immer machen kann, in Anführungsstrichen, nur mit kleineren Potenzen. Aber eben, wenn man das richtig genau machen möchte, muss man ein bisschen schon dahinter schauen. Und so verstehe ich diesen Satz zumindest.
Und die psychosozialen Aspekte heben das auch nochmal so ein bisschen heraus.
Auf jeden Fall.
Es gibt ganz viele Situationen, wo es eben schon stimmt, dass sie keine kleinen Erwachsenen sind. Also man kann sie nicht gleich einleiten wie den Erwachsenen. Es gibt Techniken, die gehen nicht beim Kind. Ich meine, die fibrooptische Wachintubation kann man nicht machen beim Kleinkind oder beim Säugling.
Nicht so, wie man sie beim Erwachsenen macht.
Nicht so, wie man sie beim Erwachsenen macht. Es gibt schon Dinge, die nicht gehen. Es gibt Techniken, die sind nicht anwendbar.
Gut, dann haben wir das ein bisschen entschärft und werden das zukünftig auch mehr würdigen, diesen Aspekt dieses Satzes.
Es ist dieselbe Spezies.
Genau.
Ja, ihr zwei. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir sehr, sehr glücklich sind, dass ihr diesen Nachmittag mit uns verbracht habt und uns sehr darauf gefreut haben, dass wir hier mit euch sitzen konnten, hier in Köln, in diesem Hotel und ein bisschen über euer Leben und Wirken plaudern konnten. Ich weiß schon, was meine Frau mir erzählen wird, wenn sie das hört. Sie wird mir vorwerfen, ich habe viel von dir gelernt, aber die falschen Dinge, nachdem du eben so easy peasy diese ultimative Liebeserklärung aus dem Ärmel geschüttelt hast. Ne? Auch hier können wir offensichtlich von dir lernen, Martin.
Genau, ich kann mich dir nur anschließen, das ist schön mit euch. Vielen Dank auch für die tiefen Einblicke, auch in euer Privatleben. Das ist was nicht selbstverständlich, aber es ist sehr schön, sehr rührend zu sehen, wie ihr zusammenpasst. Jede Anästhesie ist ein Lehrstück und ich glaube, das nehme ich hier aus diesem Gespräch heute mit und das werde ich auch beherzigen.
Dann würde ich sagen, lass uns den zweiten Teil unseres gemeinsamen Abends einläuten. Wir haben nämlich einen Tisch reserviert im Brauhaus. Lass uns rübergehen, was Leckeres essen, ein paar Kölsch trinken und gucken, ob ich wieder aufdringlich werde.
Na, hoffentlich nicht. Ich passe auf dich auf.
Keine Erinnerung. Bist du ganz sicher, dass du das warst?
Ja, schon.
Und so schließt sich der Kreis.